Moin, Servus und Hallo zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von livewerde.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im Live-Werde-Podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcast. Dieses Mal im Live-Werde-Podcast Wicker Teufel, geschäftsführender Gesellschafter des Naturkosmetikherstellers Spaik. Mit Wicker Teufel habe ich unter anderem Fragen geklärt wie: Bevorzugen Sie Naturkosmetika und informieren Sie sich über die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten? Oder wie groß ist der Umsatz mit Naturkosmetik in Deutschland? Aber auch, warum die Hartseife aktuell eine kleine Renaissance feiert und wie ein Naturkosmetikunternehmen wie Spaik durch die aktuelle Corona-Krise kommt. Viel Spaß nun also mit Wicker Teufel, dem Geschäftsführer des Naturkosmetikherstellers Spaik.
Ja, auch ich sage herzlich willkommen. Spaik und Naturkosmetik, ein lang verheiratetes Paar. Spaik hat begonnen mit Naturkosmetik, bevor es überhaupt Naturkosmetik in dem herkömmlichen Sinne gab. Die Firma ist ja gegründet worden 1928, also besteht jetzt fast 92 Jahre, von einem Firmengründer, besser gesagt meinem Großvater Walter Rau, der bestimmte Lebensziele verfolgt hat, selbst auch aus einer Seifenfabrik, den Vereinigten Seifenfabriken in Untertürkheim, stammte. Dieses Werk ging 1926 dann leider pleite und gehört heute zu einem renommierten schwäbischen Autounternehmen, also die Gelände und die Gebäude zumindest. Und daraus ist eigentlich dann eine Feinseifenherstellung entstanden, unter Führung meines Großvaters, der nicht nur Feinseife herstellen wollte, sondern eine Seife mit einem besonderen Inhalt. Mhm. Und da kommen wir eigentlich gleich zu dem Thema Spaik. Ja. Spaik ist ja kein erfundener Name, sondern er kennzeichnet ja eine Alpenpflanze, eine kleine Alpenpflanze, Valeriana Celtica officinalis suspecia. Und diese Pflanze gibt einen Extrakt und Wirkstoff auf die Haut, den er eben über die Seife, also die Seife als Vehikel nehmen wollte, um der Haut Gutes zu tun. Und eben, weil die menschliche Haut ja als Membranen dient, so von dem Innen zu dem Außenleben, lässt sie ja auch bestimmte Wirkstoffe oder Stimulanzen durch in den Organismus, sodass es das Wohlbefinden des Menschen auch erreichen kann. Diese beiden Dinge zusammen gaben dann eigentlich so den Startschuss für die doch heute hoffentlich sehr bekannte Spaik-Seife.
Wie ist er damals auf den Spaik gekommen? War es eher ein Zufall oder wie?
Es war ein halber Zufall. Also er hatte einen Schwager, der homöopathischer Arzt war und der sich sehr stark mit Wirkstoffen von Pflanzen, Heilpflanzen befasst hat. Und Spaik gehört ja in die Familie der Baldriane, also in den Valeriana officinalis. Die richtige Spaikpflanze heißt, das habe ich vorhin falsch gesagt, die Valeriana celtica. Also in die Familie der Baldriane gehörend und hat auch die Wirkungsweisen eben des Baldrians. Und dieser Extrakt wurde dadurch gefunden, da diese Alpenpflanze ihm bekannt war und man hat durch Steigbilderforschung, die man ja damals gemacht hat, eigentlich diese Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen dieser Pflanze dann ermittelt und gesagt, das wäre doch eigentlich ein guter Aufhängername und Inhalt für ein kosmetisches Produkt. Seife war ja damals ein sehr hochwertiges Reinigungsmittel letztendlich. Und so kam man dann auf den Spaik und diese Spaikpflanze. Und wie gesagt, das ist ja ein Alpenbaldrian, eine Alpenpflanze, die in den Hochalpen wächst, ab 1800 Meter in einer bestimmten Region, und zwar den Nockbergen in Kärnten. 1800 Meter aufwärts, also oberhalb der Vegetationsgrenze, wächst dieses Pflänzlein klein in großen Mengen auf den Almen und man kann sie dort dann aber auch eben graben und den Extrakt aus der Wurzel gewinnen. So war eigentlich die ganze Geschichte entstanden und der Inhalt dieser Speichpflanze eignet sich für viele kosmetische Produkte, von Kopf bis Fuß, sage ich mal. Und sogar kam es dann auch, dass über die Jahre von der Seife über Rasierprodukte bis hin zu Deos, Duschgelen, auch Gesichtspflege, Fußpflege etc., Shampoos, die Produktpalette entstanden ist, so wie es sie heute gab.
Jetzt mal ganz doof gefragt, ist denn der Speik bei Ihnen in allen Produkten enthalten?
In allen Produkten, in denen Speik draufsteht, ist auch Speik drin. Also wir machen neben dieser klassischen Speik-Serie auch noch ein Made-by-Speik-Produktserie. Das heißt, es sind Produkte von uns, aber enthalten nicht diesen Extrakt. Okay. Weil dieser Extrakt auch gewisse parfümistische Eigenschaften hat und Dufteigenschaften hat und eben diesen herbwürzigen klassischen Duft, der sich durch die Kombination dieses Extrakt mit anderen ätherischen Ölen ergibt, eben kennzeichnend ist für diese klassische Speikserie.
Und da vielleicht auch, hat Sie denn das die Tatsache, dass Sie eben den Speik in allen Produkten verwenden wollen und müssen, hat Sie die Tatsache in den letzten Jahren, seitdem Sie das auch eben machen, eher limitiert oder ist es eher sehen Sie es eher als ein Ansporn, dass man ein Kernprodukt hat und was letztendlich auch ein gewisser USP ist, auf den man aufbauen kann?
Ja, so hat sich's in den Jahren entwickelt. Durch die Marke, durch die Farbgebung und den Inhalt wurde das Gesamtprojekt eben zu einer stabilen Marke. Den Speik gibt's ja auch nicht in Hülle und Fülle für jedermann, sondern er steht ja in den Alpen unter Naturschutz. Und uns ist es eben gelungen, und er war frei auf dem Markt handelbar bis 1936. Ab 1936 wurde er unter Naturschutz gestellt, weil man eben die Wurzel braucht, um den Extrakt zu gewinnen. Und da viel von diesen Produkten in den Orient und in andere Regionen transportiert wurden, wurde der Speik dort eben lieblos entfernt, sodass die österreichische Landesregierung den unter Naturschutz gestellt hat. Und wir haben dann durch Forschungsprojekte und Zusammenarbeit mit der Landesregierung Kärnten und Almbauern dann eine Sondergenehmigung erreicht, die auch ständig kontrolliert wird, was wir da entnehmen, wie wir es entnehmen, ob es der Fauna, Flora Schaden zufügt oder ob sich sogar die Population verbessert, was auch durch ein Forschungsprojekt bewiesen wurde, dass sich die Population verbessert, wenn man gezielt die Pflanze entnimmt, vermehrt sie sich eigentlich besser, als wenn man sie im Wildbestand stehen lässt. Das ist dann eben die Situation, dass nicht jedermann an das Produkt, an den Rohstoff eigentlich kommt und wir diesen Vorzug natürlich pflegen und hegen.
Das heißt aber, es ist eine Wildpflanze und man kann sie nicht anbauen?
Man kann sie anbauen, aber es ist sehr schwierig, weil sie eben in der Nachahmung nicht dieses Alpenklima entsprechend nachahmen können. Ich sage mal, die kalten Nächte, die warmen Tage, die lange Schneebedecktheit etc. Und ganz wichtig, was eben dort in der Region vorkommt, ist ein kalkarmer Boden, der unheimlich wichtig für diese Pflanze ist. Und wir haben das versucht in den Jahren 36 bis eigentlich 87 durch eigene Kulturen die Pflanze zu gewinnen. Aber wie gesagt, das war dann auch ein Glücksfall, dass wir die Möglichkeit hatten, sie dann dort in der Region wieder zu bekommen.
Wenn diese ganzen Umwelteinflüsse positiv für das Produkt letztendlich sind, inwieweit beeinflusst sie der Klimawandel?
Eigentlich noch nicht spürbar. Also wir haben ja dann immer Generationen, von jedes Jahr findet ja dann die Ernte statt. Spüren wir eigentlich, was den Extrakt anbelangt, noch keine Veränderungen, außer den normalen Veränderungen, die jedes Naturprodukt durchmacht. Aber wenn Sie Lavendel in der Provence ernten, hat er von Jahr zu Jahr unterschiedliche Ausschläge in den Qualitäten, die für uns eigentlich nicht spürbar sind, aber messbar sind. Aber dass es weniger wird oder dass es mehr wird oder dass es ganz stirbt, davon kann man eigentlich noch nicht reden. Insofern glaube ich, den Klimawandel, vielleicht wenn die Schneesituation sich ändert oder die Trockenheit, dann könnte es vielleicht sein, aber im Moment ist noch nicht spürbar.
Wäre denn Ihr Unternehmen bedroht, wenn es den Speik irgendwann nicht mehr geben würde?
Bedroht, in gewissem Sinne natürlich. Man muss in jeder Hinsicht versuchen, diesen diesen Extrakt weiterhin eben zu bekommen. Und wie gesagt, wir haben es 90 Jahre jetzt schon geschafft. Zuerst war es frei auf dem Weltmarkthandel, dann durch eigene Kulturen und jetzt wieder durch Forschungsarbeiten. Mhm. Also wird sich es auch weiterentwickeln, hoffe ich, ja.
Ich habe auch mal so ein paar Umsatzzahlen von Konkurrenten rausgesucht. Ihre habe ich jetzt nicht gefunden. Weleda beispielsweise hat 2019 einen Umsatz gemacht von 429,3 Millionen Euro. Ist, glaube ich, damit Marktführer. Logocos und Wala machen ähnlich hohe Umsätze. Reden Sie über Ihren Umsatz und welche Rolle spielt Umsatz für Sie als Unternehmen Schweig?
Ich sage mal so, wir reden eigentlich nicht über den Umsatz. Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir kennen die Mitbewerber sehr gut. Man hat gute Verbindungen zu Weleda, Wala, weil die alle in den gleichen Jahren eigentlich entstanden sind. Mhm. In den 20er, 30er Jahren. Auch räumlich ziemlich nah sind und auch die Urväter der Unternehmen miteinander in verschiedenen Arbeitskreisen unterwegs waren. Aber diese Unternehmen sind wesentlich größer wie wir. Wir haben ja bis jetzt nur 60 Mitarbeiter. Mhm. Und einen sehr lukrativen Umsatz zur Mitarbeiterzahl. Wir machen ja auch nur eine Spezialität, nicht wie die anderen, die Pharmazie und Kosmetik machen und in der Kosmetik auch eine unheimliche Bandbreite und große Fächerung haben. Das haben wir nicht, aber wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und haben damit eigentlich einen sehr guten und kontinuierlichen Erfolg.
Mhm. Was man so von außen, kann ich sagen, immer gar nicht so wahrnimmt. Also ich habe auch schon mal ein bisschen rumgefragt. Viele Leute kennen die Marke Schweig tatsächlich nicht. Andere, die Älteren eher, die kennen sie. In jedem Markt sind sie letztendlich vertreten. Also so von außen, glaube ich, betrachtet, wirkt Schweig schon eigentlich relativ groß. Ja, man würde jetzt nicht denken, dass Sie in Anführungszeichen nur 60 Mitarbeiter haben. Kennen Sie Ihre Markenbekanntheit oder haben Sie die schon mal messen lassen?
Ja, wir haben die verschiedentlich schon mal messen lassen und dabei auch festgestellt, dass unsere Bekanntheit natürlich relativ hoch ist, weil es uns schon relativ, also über 50% liegt. Mhm. Aber die Verwenderschaft natürlich einen kleinen Bruchteil davon nur ist. Aber wir merken aber auch, dass durch diese Maßnahmen, die wir haben, die Verwenderschaft steigt. Allein auch deshalb, weil einfach diese Naturkosmetik-Thematik immer weiter in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Mhm. Als wir gegründet wurden oder auch die anderen Mitbewerber, die Sie vorhin nannten, hat man von Naturkosmetik ja noch keine Ahnung gehabt und sich auch rohstofftechnisch, ich sage mal, immer nur auf die Inhalte beschränkt. Ich sage mal, ein Produkt mit einem Naturrohstoff drin, aber dass die gesamte Rezeptur aus reinen Naturrohstoffen zusammengestellt werden kann, das gibt es ja erst vielleicht seit den letzten 20 Jahren. Und da hat sich ja die Naturkosmetik eigentlich erst richtig entwickelt. Und da ist ja auch diese ganze, das Qualitätsbewusstsein zur Kosmetik, zur Ernährung, zur Kleidung, zur Lebensweise eigentlich stark entwickelt. Und mittlerweile, Sie haben ja vorhin die Umsatzzahlen genannt, hat sich Naturkosmetik zu einem ganz ordentlichen Volumen entwickelt. Und das sind dann, ja, das sind deutsche Zahlen, aber es sind vielleicht 10 Wettbewerber, die da wirklich große Player sind auf dem Gebiet. Mhm. Und so ist auch uns gegangen. Die Naturkosmetik, die zertifizierte, die wir ja auch machen, ist deshalb möglich geworden, weil auch viele Rohstoffhersteller ganz konsequent bei der Gewinnung der Rohstoffe auf die reine natürliche Naturbelassenheit oder natürliche Zusammensetzung bauen. Mhm. Und so wird sich das auch weiterentwickeln, sofern sich, ja, vor 4 Monaten hat noch keiner an Corona gedacht, was da alles entstehen kann. Aber so wird sich es auch weiterentwickeln, wenn sich unsere Gesellschaft auch wieder weiterentwickeln kann.
Mhm. Und die größten Käufergruppen, glaube ich, mittlerweile sind von Naturkosmetik die Millennials und die Generation X. Ja? Ja. Also die wirklich jungen Leute. Ja. Hat das auch was mit der Beliebtheit, was jetzt so das Thema Nachhaltigkeit insgesamt zu tun? Und haben vielleicht auch Bewegungen wie Fridays for Future, haben die auch mit reingespielt? Merken Sie solche Effekte?
Ja, das sind sogenannte Bewusstseinswecker, sage ich mal. Ja. Oder Hotspots. Die dieser Branche sehr gut tun. Also wir merken es jetzt zum Beispiel wieder Corona, wo jeder schreit, Hände waschen, Hände waschen, findet der Verbraucher wieder zur Seife. Seife schlichtweg einfach ein gutes Reinigungsmittel für die Hände ist. Früher war die Seife etwas in Vergessenheit geraten und die Duschgele und Flüssigseifen haben Oberhand gewonnen. Das hat sich wieder etwas gewendet. Aber die jungen Verbraucher, die nach Inhalten fragen, die durch ihre Lebensweise angeregt sind, interessante Dinge aus der Natur zu finden und zu suchen, die sprechen auf das an. Und bei uns kommt eigentlich zugute, dass wir eine riesen Tradition haben. Viele der jungen Verwender haben es im Elternhaus kennengelernt oder bei den Großeltern, erinnern sich einfach an dieses Markenbild, an diese Marke, können jetzt via der sozialen Medien erfahren, was dahinter steht, was wir tun, wie wir es tun, welche Rohstoffe wir verwenden, auch welche Preise wir gewonnen haben, zum Beispiel den Nachhaltigkeitspreis oder den CSR-Preis damals als erstes Kosmetikunternehmen der Naturkosmetikbranche. Das sind Dinge, die tun unheimlich so einer Marke gut und wir versuchen halt diese Inhalte modern rüberzubringen. Wir sind auch auf allen sozialen Medien, Plattformen so unterwegs. Das sieht man recht viel. Und das steckt eigentlich an. Und wenn Sie heute Ehrlichkeit verkaufen und auch eine Firma ein Gesicht hat, was sie tut, wie sie es tut, in der Form, dann hat man da ganz gute Karten in Deutschland. Und wir sind da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Und vor allem dann auch deutschsprachiges Ausland und so. Also da tun wir uns ordentlich entwickeln. Das freut uns sehr.
Sind Sie nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten oder auch
im? Nein, wir sind insgesamt in 36 Ländern mit 34 Vertretungen unterwegs. Wahnsinn. Aber der Schwerpunkt des Umsatzes liegt schon in den deutschsprachigen Ländern, weil vielleicht Spike auch eine deutsche Marke ist, weil sie so auszusprechen ist, weil sie sich so einfach gezeigt hat. Und in den anderen Ländern auch diese ganze Naturkosmetikentwicklung und Biobranche langsamer vorankommt, als es in Deutschland der Fall ist. Da sind wir schon ein bisschen wegweiser. Das sieht man auch auf den Messen wie Vivanes in Nürnberg, wo sich die Welt eigentlich orientiert an dem Geschehen, wie wir als Deutsche jetzt mit diesem Thema umgehen und wie sich das entwickelt. Und das steckt schon an und das inspiriert dann auch andere.
Würden Sie sagen, dass die Deutschen in Sachen Nachhaltigkeit Vorreiter sind?
Ja, würde ich sagen. Also auch die ganze grüne Bewegung, aus der so letztendlich entstanden ist, da sind wir immer Vorreiter gewesen. Wobei Nachhaltigkeit eigentlich schon so uralt ist wie die Welt. Früher, als der Bauer noch mit Naturprodukten gedüngt hat, hat es das ja auch schon gegeben. Bio gibt es ja schon länger, als wir es eigentlich kennen und so bezeichnen. Klar. Wir wurden nur durch diese Massenproduktion von dem Gedanken abgebracht und mit den chemischen Mitteln auf kleinstem Raum maximaler Ertrag hat uns ja dazu getrieben. Aber jetzt kommt das ganze Ding wieder zurück und eigentlich macht das eine gute Entwicklung, wenn man sagen kann, man kehrt wieder zurück zum Ursprung, was das anbelangt.
Wie definieren Sie denn eigentlich bei sich im Unternehmen Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Sie?
Na gut, es sind die drei Größen eigentlich, diese Ökonomie, diese Ökologie und das soziale Miteinander. Das ist, dass wir einfach darauf achten, gerade in der Ökologie, wo kommen die Produkte her, wie ist die ganze Lieferkette zu verfolgen, sodass es dann bei uns langt. Wir suchen dann schon aus, wo die geringsten Aufwendungen nötig sind, um das Bestmögliche zu bekommen. Auch die Ökonomie dann in der Form eben, wie wirtschaftet Geld? Was kann ich mit Geld bewirtschaften, bewirken oder verändern oder auch kaputt machen? Diese Fragen stellen wir uns dann schon im Einzelnen. Oder auch das soziale Miteinander, wie man Menschen in so einem Unternehmen führt. Wir haben jetzt das Glück, dass wir kleiner Betrieb sind. Jeder kennt hier jeden. Und man die Fähigkeiten auch kennt und man darf die Menschen eben nur im Rahmen ihrer Fähigkeiten letztendlich einsetzen und fordern. Wenn man sie überfordert, dann wird es nicht mehr nachhaltig, sondern dann beginnt eben die Situation, dass man sich in so ein Burnout begibt. Also ich sage mal, auch den Menschen Mensch sein lassen und nach seinen Fähigkeiten entsprechend einsetzen und dann gibt es ein gutes Gesamtbild. Das ist ja dann, was da drüber gestülpt wird, dieser CSR, der dann auch diese ganzheitliche Unternehmensführung damit einschließt. Also das sind schon Themen, die uns stark beschäftigen und auch beschäftigt haben damals und wir das alles dann ja auch in Form dieser Preise sozusagen bestätigt bekommen haben.
Hm. Die Corona-Krise wird Sie wahrscheinlich, hatten Sie ja schon erwähnt, auch tangieren, aber eher positiv, so wie ich es wahrgenommen habe. Aber letztendlich entstehen dadurch natürlich auch neue Situationen, Stichwort Remote. Ja. Ist die Frage, ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern zukünftig auch eben mehr Homeoffice zu machen oder halt wirklich auch komplett remote zu arbeiten?
Also das hat uns ein bisschen überfallen natürlich mit diesem Homeoffice, weil wir in einem Produktionsbetrieb nicht alle ins Homeoffice schicken können, wenn man produziert, kosmetische Produktion aus Seifenfertigung, die müssen halt vor Ort sein. Im Verwaltungsbereich haben wir uns dann schon abgewechselt, dass immer eine Mannschaft im Homeoffice ist, eine Mannschaft hier, falls mal was passiert, in irgendeiner Form, dass der Betrieb also funktionstüchtig bleibt. Aber viele haben gemerkt, dass diese Flexibilität, die man hat, wenn man vor Ort ist, dass die eigentlich nicht zu überbieten ist. Man kann vom Homeoffice aus einfach nicht so schnell agieren. Man ist auch kein so ein Team, wie wenn man hier am Tisch sitzt. Mhm. Und unsere Stärke ist ja durch die Kleinheit eigentlich die Flexibilität. So über den Gang geschwind, nicht wir machen einen Termin für nächste Woche um 3, sondern das erledigen wir schnell, dann haben wir es hinter uns. Mhm. Das sind einfach Vorteile. Das wird sich auch wieder so einbürgern, denke ich mal, dass die Mitarbeiter dann alle wieder hier vor Ort sind. Wobei wir bis jetzt noch keinen Ausfall hatten, toi toi toi, und wobei wir natürlich mit Seife eine enorme Entwicklung wieder genommen haben, was eigentlich bestätigt, dass wir an dem alten Produkt festzuhalten sich wieder mal lohnt. Seife gibt es ja schon seit über 6000 Jahren, mal mehr, mal weniger, und ich glaube, das wird in Zukunft auch mehr ein Produkt bleiben, um einfach die Schnellhygiene zu bewerkstelligen. Überall eben. Das ist ein Vorteil aus dieser Sache heraus. So schlimm die Sache wirtschaftlich natürlich für die Volkswirtschaft ist, aber das kennen wir ja mittlerweile alle, und da wissen wir auch nicht, wo es hingeht und wo es endet letztendlich. Ja, aber wir werden weiterhin auf das bauen, Naturkosmetik und nachhaltig die Sache so verantwortungsbewusst wie möglich zu bewerkstelligen.
Ein Phänomen, was ich bei Ihnen auch gefunden habe, wo Sie sogar neue Produkte entwickelt haben, ist die Hartseife. In den vergangenen Jahren hat man da immer wieder in der Presse lesen können, dass unterschiedlichste Unternehmen, die sich auf Hartseife spezialisiert hatten, dass die pleite gegangen sind. Und Sie stellen aber auch Hartseife her. Und einige Produkte von Ihnen, glaube ich, neue Produkte sind auch Hartseife. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie jetzt im Prinzip so antizyklisch auf Hartseife setzen?
Eigentlich ganz, ganz einfach und ganz komisch. Wir haben zwei Flagship-Stores. Mhm. Einen Fabrikverkauf hier und einen Flagship-Store in der Stadtmitte. Mhm. Und da kam immer wieder Anfragen nach Haarseifen. Mhm. Da habe ich auch gesagt, was wollen die Leute mit Haarseifen? Das steht zurück in die Steinzeit. Da fragt kein Mensch danach. Doch, immer wieder Haarseife. Daraufhin habe ich unsere Key-Accounter auf den großen Fachhandel losgeschickt. Dann fragt mal, ob da Nachfrage nach Haarseife besteht. Nein, war eigentlich nichts zu verzeichnen. Dann kam immer wieder die Nachfrage nach den Haarseifen. Da habe ich zu dem Labor hier gesagt, jetzt macht ihr 100 Haarseifen. Die kommen 50 in den einen Laden, 50 in den anderen Laden. Wenn dann 3 Tage verkauft ist, dann ist das ein Produkt. So war das. Sie glauben es nicht, aber so war das. Und dann haben wir die Haarseife gestartet. Und es war dann so Vivaness 2018, wurde die dann zum ersten Mal vorgestellt. Und dann begann auf einmal ein Run auf Haarseife. Mhm. In unvorstellbaren, unvorhersehbaren Größen.
Und sie denn losgelöst?
Ja, und jetzt gibt es sie immer noch, die Haarseife. Mittlerweile gibt es ja dann auch schon Haarseifen mit anderer Zusammensetzung, weil die Haarseife als solches natürlich einen kleinen Makel hat. Sie reagiert auf die Härte des Wassers. Also in unterschiedlichen Regionen haben sie mal mehr Schaum, mal weniger Schaum oder sogar Kalkseifenausfall. Was dann nicht so schön ist, wir haben das dann auch versucht, oder es ist auch gelungen, durch Zusätze das zu reduzieren. Aber das ist das Einzige, was an der Haarseife vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Das liegt aber in der Sache der Seife schlechthin. Alle Seifen sind so. Aber sie haben natürlich auch die Fähigkeit, enorm gut zu reinigen. Sie sind halt umweltfreundlich, sie sind nachhaltig. Man kann sie mit in den Flieger nehmen. Sie sind immer ausgerüstet mit einer Haarseife und einer Rasierseife. Mhm. Ist eigentlich der Mann komplett ausgestattet. Mhm. Ja. Also das ist auch wieder so ein Revival für Seife.
Ja, ja. Ja. Welche Komponenten spielen denn aus Marketing-Sicht bei Haarseife eine Rolle? Also ich kann mir vorstellen, Design spielt sicherlich eine Rolle.
Design spielt eine, Verpackung spielt eine Rolle. Ah, ah. Und dann eben die Auslobung und den Hinweis auf die Inhalte, die eben auch bestimmte Komponenten dann beinhalten, die das Haar und die Haarleichtigkeit etwas mehr fördert. Also es ist nicht eine normale Seife, die jetzt einfach als Haarseife verkauft wird, sondern es sind bestimmte Zusätze drin, die fürs Haar gut sind, wie Proteine, die dann gegen diesen Kalkseifenausfall gut sind und dann haben sie eigentlich da ein perfektes Produkt.
Also Haarseife ist letztendlich die nachhaltige Variante im Vergleich zur Flüssigseife?
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, weil Seife generell ist ein nachhaltigeres Produkt als eine flüssige Seife.
Ich habe mir noch ein paar Produkte bei Ihnen angeschaut. Da gibt es ja etliche, angefangen von der Natural, oder ich weiß nicht, sprechen Sie es Englisch aus, Natural oder Natural?
Ja, das ist so die Klassik-Serie, ja. Die genau. Aus den klassischen Produkten besteht, die es seit den Anfängen eigentlich gibt. Wir haben das dann durch diese Aktivserie erweitert und ergänzt. Und Aktivserie, das ist die hellgrüne Serie, dann gibt es eine Aktiv-Man-Serie und es gibt auch noch eine klassische Man-Serie, die aus den Anfangszeiten beibehalten wurde, weil einfach der sogenannte Start nie vergessen wird. Und es gibt viele Verbraucher, die einfach diese ursprünglichen Produkte immer noch bevorzugen.
Hier gibt es beispielsweise noch ein Produkt, das nennt sich Organic 3.0. Wer denkt sich bei Ihnen diese Produkte aus? Kommt das von irgendeiner Marketingagentur oder machen das tatsächlich Sie in-house?
Nein, das machen wir alles selber, indem wir eine agile Marketingabteilung haben, die sich auf den Märkten umschaut, die, ich sag mal, in dieser Welt einfach unterwegs ist, sich fortbildet und Gespräche führt, inspiriert wird und dann kommt irgendwann mal sowas raus. Mit 4.0, die höchste Variante der Technologie, der IT-Technologie, somit war eben 3.0 mal so die höchste Entwicklungsstufe im Bereich der Naturkosmetik, bzw. der grünen Kosmetik, sagen wir es mal so. So hat sich das einfach mal entwickelt. Und ja, wenn man dann mal sowas als Arbeitstitel hat, dann merkt man sehr schnell, oh ja, das wird einfach aufgenommen, jeder redet auf einmal davon, das ist nicht schwierig im Sprachgebrauch und schon hat man was, Punkt. Das, ja, im Moment könnte man vielleicht auch schon 4.0 oder 5.0 sagen.
Wie viele Leute machen bei Ihnen das Marketing?
3 derzeit. Und wir haben natürlich auch noch eine Agentur, die uns zur Seite steht mit der Umsetzung, auch technische Umsetzung, also diese Grafik- und Design-Umsetzung und so, aber insgesamt sind es 3 hier im Haus.
Ja, das heißt also, Sie machen da das Brainstorming, das passiert alles bei Ihnen dann in-house. Ja. Und, ja. Dann pausieren Sie wahrscheinlich mit den Ideen und gucken so ein bisschen, wie es draußen ankommt. Und was hat das so für eine Time-to-Market, bis sowas dann eben...
Das ist unterschiedlich. Also diese Natur-Kosmetik-Rezepturen sind ja oftmals nicht einfach. Man hat eine Vorstellung, man macht was, es vergehen 6 Wochen, man guckt wieder ins Glas, dann ist da Schimmel drauf und sonstiges. Also es kann einen schon ganz schön beuteln, aber es kann aber auch mal ganz schön schnell gehen, aber in der Regel so ein halbes bis anderthalb Jahre. Bei unserer Sonnenkosmetik haben wir sogar 6 Jahre gebraucht, um da eine vernünftige Rezeptur zu kriegen. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber wir kommen regelmäßig zusammen, die Leute aus dem Verkauf, aus dem Marketing, aus der Entwicklung und dann entstehen dann solche Konzepte.
Okay. Ja, zum Abschluss vielleicht wollen Sie uns noch so ein bisschen erzählen, was so Ihre Ziele für die Zukunft sind, auf was für eine Sicht Sie so planen, auf 1, 3 Jahre, 5 Jahre, was wird mit dem Unternehmen Spike noch so passieren?
Ja gut, wir haben eine gute Ausgangsbasis und wir haben einen guten USP, wenn man so will. Da lässt sich noch viel drauf aufbauen und diese Eigenständigkeit, die man erreicht hat, die ist ja auch bestätigt, die werden wir auch nicht verlassen. Wir werden am Zeitgeschehen teilnehmen, wir werden jetzt auch wieder unsere grafische, unser Auftritt verändern. Wir sind jetzt 90 Jahre, wir haben 9-mal unsere Grafik geändert. Jetzt sind wir auf die 100 zugehen. Wir werden auch jetzt wieder unsere Grafik nochmal, die 10. Grafik machen. Mhm. Damit beginnt eben Farben, Formen, eine gewisse Wiederbelebung. Auch hier, was die Generationen anbelangt, wir haben viel junge Mitarbeiter. Mein Sohn ist jetzt 3,5 Jahre im Unternehmen, der eigentlich dann in die Fußstapfen treten will. Auch da sind dann gewisse gute Voraussetzungen geschaffen. Und also ich sehe das sehr positiv, solange man was macht, was andere nicht machen. Haben Sie als kleiner Mittelständler immer noch ein offenes Ohr in der Handelslandschaft. Und wenn Sie das gut machen, dann kann es eigentlich nicht so schief gehen.
Na gut, aber das ist ja die Voraussetzung mit dem Markt Naturkosmetik eigentlich ganz gut, oder?
Ja, das ist gut und wir haben auch nicht die Ambition, da Riesenunternehmen draus zu machen, sondern es muss ein gesundes Unternehmen einfach dastehen, wo die Verhältnismäßigkeiten stimmen.
Ja. Hört sich wunderbar an, Teufel. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, hat Spaß gemacht und wünsche Ihnen und Ihrem Team ganz viel Erfolg und vor allem auch Gesundheit, auch in Zeiten von Corona.
Jawohl, ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen auch die Gesundheit, dass Sie da gut über diese Zeit kommen.
Das war's auch schon wieder mit dem Live-Werde-Podcast. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder Deezer abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom Live-Werde-Podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus, euer Markus.